Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das eben auch gemerkt habt, irgendwie so eine Dichte in der Atmosphäre, das war nicht irgendwie nur die Hitze und der Schweiß, sondern dann war noch ein bisschen mehr und ich genieße es immer, da einzutauchen. Vater, so möchte ich dir danken, dass du hier unter uns bist und bitten dich, sperre uns die Ohren auf, damit wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich habe heute mal ein Bild mitgebracht von einer grandiosen Brücke. Es ist wahrscheinlich die bekannteste Brücke der Welt und ich schaue sie mir an und staune. Und dann sehe ich den Titel daneben, Jesus der Brückenbauer, und frage mich, was der wohl für Brücken baut. Dann habe ich überlegt und festgestellt, ich habe in meinem Leben auch schon viele Brücken gebaut, und zwar Lego-Brücken. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht. Und das ist ganz, ganz toll. Na, auf der einen Seite eine Treppe, die geht man hoch, geht dann drüber und dann hier kann man runterrutschen. Ne? Und ich habe festgestellt, dann wurde ich älter, dann gab es eine längere Baupause und so langsam beginne ich jetzt mit meinen beiden Kleinen wieder zu bauen. Und ich kann das richtig gut. Ich meine, das ist ja auch Lego. Ne? Das kann ja auch jedes Kind, aber wie dem auch sei. Ich habe jetzt gedacht, ich suche eine größere Herausforderung und habe das jetzt mal gebracht. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Das ist Bridge Constructor. Es gibt da verschiedene Spiele, die kann man sich anschauen. Ihr könnt mal gucken, was ich da so gemacht habe. Ne? In dem Spiel konstruierst du eine einfache zweidimensionale Brücke. Dann klickst du, wenn du fertig bist, auf Los und der Computer wendet das Gesetz der Schwerkraft und beachtet die Statik. Dann ist die große Frage, wird die Brücke halten? Dann die Frage, wie sieht es dann aus, wenn sie dann hält, wenn die Konstruktion belastet wird und einfach mal so ein Truck oder so ein Bus drüber fährt? Hält sie dann immer noch? Man, kein Problem für mich, den fortgeschrittenen Lego-Brückenbauer. Und außerdem weiß doch jeder, wie so eine Brücke auszusehen hat, oder? Es gibt ja verschiedene, es gibt so Seilbrücken wie die Golden Gate Bridge oder es gibt solche Stahlkonstruktionen, aber sie sind doch alle irgendwie ähnlich. Und deswegen habe ich mich dran gebracht, ich habe mich für so eine Stahlkonstruktion entschieden, habe gedacht, klar, die Fahrzeuge fahren da drüber und dann braucht es natürlich diesen haltenden Bogen. Als ich damit fertig war, habe ich gedacht, irgendwie muss ich das noch ein bisschen stärken und ziehe noch ein paar Balken ein. Und dann kam der Moment, ich war soweit und klicke auf Los. Ui. Katastrophe. Also wenn das kein Fail war, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe nicht versucht, besonders schlecht zu bauen. Ich habe es bis Level 5 geschafft. Viermal war ich erfolgreich und das fünfte Mal ging so richtig in die Hose. Ganz so leicht ist es also doch nicht mit dem Brückenbauen. Also ich habe die Simulation deutlich unterschätzt. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch symptomatisch für unser Leben. Wir haben schon so viel gesehen, haben auch schon so viel gemacht. Und dann sagen wir uns irgendwie, ach, das kriegen wir alles mit links hin. Und vielleicht merken wir gar nicht dabei, wie bedürftig unsere Brücken doch sind. Und ich glaube, die Menschen im Neuen Testament, denen ging es gar nicht anders. Sie waren in irgendeiner Form religiös sozialisiert. Gastfreundschaft vor allem spielt bis heute in Israel eine große Rolle. Das heißt, sie wussten schon so ein bisschen, welche Brücken sie bauen sollten, dass sie Brücken bauen sollten. Und trotzdem merkten sie im Grunde nicht, dass sie Einzelne immer wieder ausschlossen. Zöllner und Römer und Hirten, Leprakranke und Samariter, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, wurden allesamt gemieden. Und das war ganz bewusst und trotzdem wiederum so normal, dass ihnen diese Schlucht gar nicht mehr so richtig aufgefallen ist. Sie waren betriebsblind. Also ja, sie bauten Brücken. Zu den Wohlhabenden und Einflussreichen, wo man die Hoffnung hatte, dass natürlich etwas zu mir zurückkommt, denn das ist ja ganz nett. Ne? Zu den Freunden und Verwandten sowieso, das gehört sich. Naja, und ehrlich gesagt, einfach zu den Leuten, die man gut findet. kein Problem. Und Jesus, als Chefbrückenbauer, Diplom-Ingenieur, Doktor der Physik, versucht sie auf die tatsächliche Bedürftigkeit ihrer Brücken hinzuweisen. Und er sagt, liebt eure Feinde. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Die Zöllner, das waren damals die Steuerbeamte, die für den Staat kassiert haben. Und es war so üblich, dann nochmal das Gleiche für sich selber. Tun das nicht auch die Zöllner? Die Betrüger? Tun die nicht auch eigennützige Brücken bauen? Dann lesen wir von einer Geschichte, in der Jesus selber tätig wird. Und vielleicht kennt ihr das auch, ne? Es gibt Leute in eurem Umfeld, die sind in der Analyse brillant. Sie können dir ganz genau sagen, was du alles falsch machst. Aber wenn du sie dann beobachtest, stellst du fest, das ist alles nur Gelaber. Denn am Ende machen sie es so wie du auch. Jesus wird also tätig und wir dürfen ihn beobachten. Und worum geht's? Um einen Zöllner. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Zöllner Zachäus. Hier oben ist er. Zachäus hatte von Jesus gehört und bekam nun mit, dass er in der Gegend war und in seine Richtung kam. Und er wollte sicher gehen, ihn zu sehen, denn so einen umjubelten Heiler und Propheten muss man einfach mal gesehen haben. Aber er war klein, also überlegte er sich, wie mache ich das, weil sonst sehe ich nichts. Und deswegen klettert er auf den Baum, damit er auf jeden Fall sehen kann. Also es war ihm wirklich wichtig. Und tatsächlich, Jesus kam direkt an seinem Baum vorbei. Und dann bleibt er stehen, guckt ihn direkt an und sagt, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute noch bei dir zu Gast sein. Dann lesen wir, da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. So nach dem Motto, wenn er nicht versteht, wenn ihm nicht bewusst ist, wer das ist und was er gemacht hat, wenn er das nicht erkennt, dann ist ihm auch nicht mehr zu helfen. In der Tat war Zachäus wohlhabend. Als leitender Steuereintreiber für das ganze Gebiet war auch allseits bekannt, wo er sein Geld her hatte. Und das war ja das Problem. Gerade zu ihm baut Jesus eine Brücke. Jesus hat aber weitere Brücken gebaut. Dann gab es nämlich noch die Leprakranken, auf die Jesus aktiv zuging. Aus gesellschaftlicher und medizinischer Sicht war es damals geboten, einen großen Bogen um sie zu gehen. Und es ist tatsächlich wie in diesem Bild gewesen, sie waren nicht in der Stadt willkommen. Sie waren vor den Stadtmauern. Sollten sie sich mal verirren in Menschenmengen, war es wichtig, dass sie ausriefen, unrein, 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 damit die Leute einen Bogen um sie rumgehen konnten. Doch Jesus baut gerade ihnen eine Brücke. Er geht direkt auf sie zu, er verbringt Zeit mit ihnen, er spricht mit ihnen und mehr noch, er fasst sie an, in der Gefahr, sich selber anzustecken und heilt sie, damit sie wieder ins Leben zurückkehren können. Er baut hier nicht nur eine Brücke, sondern er baut gleich mehrere Brücken und ermöglicht ihnen, Brückenbauer zu werden. Und dann gibt es noch eine tolle Szene, die wir in unserer christlichen Nettigkeit oft großzügig glatt bügeln. Das sind Jesus und die Kinder. Und ja, Kinder sind etwas Tolles. Sie bringen Freude, man kann ganz viel Liebe in sie hineinschütten. Aber seien wir doch auch mal ehrlich, sie bringen genauso Geschrei, Getobe, Gelache, Gerenne, Geplärre und irgendwann ist das Maß einfach voll und es nervt nur noch. Man ist so ein gewisses Frustrationsniveau aufgeladen und dann steht man in der Gefahr zu platzen. Ich weiß es, ich habe gerade einen Einjährigen und eine Dreijährige zu Hause. Ne? Und manchmal liegen da die Nerven einfach blank. Und an jenem Tag ist Jesus bei der Verkündigung. Und so ein Meer an Kinder rennt auf ihn zu und sie stören. Die Leute in der fünften Reihe konnten Jesus nicht mehr hören. Und es waren viele, viele, viele Reihen da. Und es gab noch keine Mikrofone. Und deswegen ist auch klar, dass seine Jünger sagen, hey, fort mit euch. Das brauchen wir hier gerade nicht. Der Sohn Gottes hat etwas zu sagen. Und was macht Jesus? Er sagt, stopp. Er unterbricht alles und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Er baut ihnen eine Brücke. Er segnet sie und hat bereits eine Vision für ihr Leben. Eins kann ich euch ganz sicher sagen, diese Kinder haben ihr Leben lang nicht mehr vergessen, dass dieser eigenartige Rabbi, der sich später als Gott selbst erweisen würde, sich in diesem unmöglichen Moment Zeit für sie genommen hat. Ist es nicht oft so? Gerade wenn wir emotional geladen sind, weil die Kinder genau wissen, wo unsere Knöpfe sind, die sie drücken müssen. In diesen Momenten fällt es uns schwer, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Aber Jesus sieht in ihnen etwas, was sonst keiner sieht. Er sieht das, wozu er sie geschaffen hat. Ihre Persönlichkeiten, ihre Begabungen, ihre Berufungen, das, was sie können, das, was sie nicht können, das, was sie gerade gemacht haben, das, was sie noch machen werden, ihr Potenzial. Und er nimmt sich jetzt Zeit. Zu einem unmöglichen Moment. Ich frage mich, was die anderen gemacht haben. Die ab Reihe 5. Reihe 5 bis 500. Das war eine Großveranstaltung. Jesus nimmt sie ernst. Ist das nicht genial? Jesus ist nicht nur für die Erwachsenen da. Er ist nicht nur für die Gebildeten, nicht nur für die Theologen, nicht nur für die Frommen, nicht nur für die, die in unser Lebensbild passen. Jesus ist für alle da und er baut allen eine Brücke. Und Jesus sagt zu uns, folgt mir nach. Werdet auch zu Brückenbauern und zu Nachwuchsförderern. Für mich ist das so selbstverständlich, dass ich irgendwie komisch finde, darüber sprechen zu müssen, aber wir haben uns als Gemeinde diesen Fokus gesetzt, dass wir sagen, wir wollen ganz bewusst die Kinder mit einbeziehen. Bei Jesus war das selbstverständlich. Und ich glaube, mit dem Kopf haben das die meisten Christen eigentlich verstanden, mit dem Brückenbauen und dass da die Kinder auch so dazugehören und so. Aber mit der Übersetzung in die Tat tun wir uns oft schwer. Und ich glaube, das ist doch auch so, wie in der Fahrschule, ne, dass der Best Case ist so, wir lernen erstmal die Theorie, dann machen wir die Theorieprüfung und dann kommt der Moment, dann sitzen wir da zum ersten Mal hinterm Steuer. Wir wissen ganz genau, wie es geht, theoretisch. Aber wir müssen es üben. Aus dem Grund beschäftigen sich zwei unserer 8 Werte in der Andreasgemeinde mit genau dem Thema, dass wir uns das stets vor Augen halten und wir lernen es einzuüben. Ich möchte euch diese zwei Werte mal kurz vorstellen. Der erste, den haben wir genannt Glaubwürdigkeit. Und wir beschreiben ihn so. Das Christentum, das wir leben und verkündigen, soll ungezwungen und authentisch sein. Deshalb sollen Menschen bei uns mit ihren Defiziten, Ängsten und Nöten angenommen, respektiert und heil werden. Dass wir Sünder und fehlbare Menschen sind, ist unsere gemeinsame Grundlage. Wir müssen weder besser noch heiliger erscheinen, als wir sind. Das gehört zu unserer DNA als Andreasgemeinde. Und doch ist gerade das eines der Themen, warum es da anders lief im Neuen Testament. Denn da gab es ein ganz klares Denken, da gibt es die Sünder und dann gibt es welche, die haben sich von der Sünde emanzipiert, sind besser geworden, heiliger geworden, was auch immer, und haben dabei ganz außer Acht gelassen, dass sie im selben Boot sitzen, dass sie auch Sünder sind. Vielleicht begnadigte Sünder, vielleicht besonders begabte Sünder. Aber Sünder. Und doch haben sie sich über andere erhoben. Und einer unserer Werte in der Andreasgemeinde ist, das geht nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht glaubwürdig. Deswegen heißt dieser Wert Glaubwürdigkeit. Und der zweite Wert ist die Herzlichkeit. Wir beschreiben den so, liebevolle Beziehungen sollen jeden Aspekt unseres Gemeindelebens prägen. Daher pflegen wir ein Klima der Freundlichkeit und Offenheit, der gegenseitigen Annahme, des Humors und der Gastfreundschaft. Dabei liegen uns besonders jene Menschen am Herzen, die ein distanziertes Verhältnis zu Gott, Glaube und Gemeinde haben. Wir reißen Mauern ab, die Menschen davon abhalten, in unsere Gemeinde zu kommen. Und ich finde, wir müssten noch hinzufügen, wir reißen nicht nur ab, sondern wir bauen Brücken. Wir wollen Menschen eine Brücke in die Andreasgemeinde bauen, aber eigentlich noch viel mehr eine Brücke in den Glauben. Mit Glaubwürdigkeit und Herzlichkeit. Und wir wollen natürlich mit eingeschlossen unseren Nachwuchs fördern, indem wir auch ihnen Brücken bauen. Dies ist ja ganz bewusst. Ich möchte euch daher herausfordern, noch heute ein paar Brücken zu bauen. Ihr könnt mal nachher überlegen, was das für welche sein könnten. Vielleicht Brücke an Verwandtschaft, wo die Brücke so am Brockeln ist oder so. Oder Freunde, Arbeitskollegen, was auch immer. Aber genauso möchte ich anregen, nach dem Gottesdienst damit anzufangen. Geht doch mal herzlich auf ein paar Leute zu, die ihr noch nicht kennt, und lernt ihren Namen. Einfach mal herzlich sein. Und jetzt möchte ich noch über eine Brücke sprechen, wahrscheinlich die wichtigste Brücke. Das ist die Brücke zwischen Gott und Mensch. Jesus ist zu den Sündern hingegangen. Und er hat übrigens nie gesagt, deine Sünde ist okay, ist alles nicht so schlimm. Nee, er hat bewusst erkannt, da gibt es einen Graben, da gibt es eine Notwendigkeit, eine Brücke zu bauen. Und er hat es gemacht. Mehr noch, er ist proaktiv auf sie zu, zum Schreck der Frommen. Ne? Aber Jesus war eben nicht so ein bisschen Larifari, alles egal, liberal, bababa, sondern er war auch fromm, nur irgendwie anders fromm. Und vor diesem Hintergrund sollte es uns wirklich zu denken geben, wie sich die evangelische Kirche von ganzen Menschen, Gruppen und Parteien distanziert. Der eine oder andere, der sich gewissen Parteien hingezogen fühlt, vielleicht sogar wählt, hat mich schon gefragt, sag mal, ist Kirche für mich nicht mehr da? Ich will es mal so sagen. Hätte es damals Nazis gegeben, hätte sich Jesus nicht nur mit den Zöllnern und Pharisäern zu Hause getroffen, sondern auch beim Nazi. Und Jesus ist Jude. Jesus hat nie gesagt, das, was ihr alles macht und denkt und glaubt, eure Sünde, heiße ich mit meinem Besuch gut. Das hat er nie gesagt. Und er hat es auch nicht geschafft, jeden von dem Weg der Wahrhaftigkeit zu überzeugen. Darüber war er traurig. Denn was er gesagt hat, ist, der Mensch, der sich nicht von seiner Sünde weg zu Gott hinwendet, der wird mit Gott in Ewigkeit keine Gemeinschaft haben. Aber er hat es bei jedem versucht. Jesus hat Menschen gleich behandelt, ganz egal, ob sie fromm oder sündig waren. Und wenn wir ehrlich sind, ist das gar nicht so leicht. Denn damals wie heute ist es doch meistens so. Wenn jemand doof ist, sagt man, oh, der ist doof. Dann lehnt man nicht nur sein Verhalten ab, sondern den Menschen. Wir definieren den Menschen über ihr Verhalten. Zu Unrecht. Jesus liebt den Mörder, breitet die Arme aus und sagt, komm doch zu mir. Ich will dich ganz annehmen. Ich will dich in den Arm nehmen. Aber das Morden, das musst du hinter dir lassen, denn das ist bei mir nicht willkommen. Aber du bist willkommen. Und Jesus liebt den Nazi, der in Auschwitz-Birkenau vergewaltigt, Menschen mit Unwürde behandelt, schlägt, foltert und ermordet. Und Jesus steht da mit Tränen in seinen Augen, breitet seine Arme aus und sagt, komm doch zu mir. Ich will dich ganz annehmen, denn ich liebe dich. Aber lass deinen Hass hinter dir. Lass das Vergewaltigen hinter dir. Lass das Morden hinter dir. Das ist bei mir nicht willkommen, aber dich liebe ich. Komm doch zu mir. Das Unglaubliche. Jesus geht auf diese Menschen zu und lässt sie bereits seine Liebe und Annahme spüren, noch bevor sie bereit sind, sich zu verändern. Und Jesus geht auf diese Menschen zu und lässt sie diese Liebe und Annahme bereits spüren, in dem Wissen, dass viele sich nicht verändern werden. Er hält seine Liebe nicht zurück. Aber er stülpt sie ihnen auch nicht über. Er lädt ein. Jesus baut eine Brücke zu Gott. Er sagt nicht, alles ist gut, wir brauchen die Brücke gar nicht, sondern er erkennt die Notwendigkeit der Brücke, dass Gott vieles nicht willkommen heißen kann und der Mensch in seinem Handeln von Gott getrennt ist. Und Jesus baut eine Brücke, die heißt Gnade. Und er schließt die Kluft zwischen Gott und Mensch. Und er baut zwischen Menschen auch Brücken. Indem Gott unser gemeinsamer Vater wird, wenn wir uns ihm zuwenden, so werden wir, die teils nicht unterschiedlicher sein könnten, zu Geschwistern. Wir haben eine geschwisterliche Verantwortung, Brücken zu renovieren, neu zu bauen und auch über sie drüber zu gehen. Deswegen meine Ermutigung, lasst uns nachher Brücken untereinander bauen. Und zugleich möchtest du vielleicht auch heute ganz bewusst über diese Brücke zu Gott gehen, dann lade ich dich ein, dich gleich einzuklinken in das Gebet, was ich sprechen möchte, es in deinen Gedanken mitzubeten und einfach zu sagen, ja Gott, genau das will ich. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du mit offenen Armen auf uns wartest. Dass du mit offenen Armen auf mich wartest. Das berührt mein Herz. Und ich möchte mich aufmachen zu dir. Und das, was mit dir nicht vereinbar ist, hinter mir lassen. Bitte vergib mir diese Schuld. Und werde du zu meinem Nordstern, an dem sich mein Leben orientiert. Erfülle mich mit der Kraft deines Geistes, dir nachzufolgen und Brücken zu bauen.